Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Hier war schon öfters natürlich das Thema KI ein Thema, aber wir haben uns noch bisher nicht die philosophischen, die ethischen Aspekte angeschaut. Das machen wir heute und zwar mit dem Gast, der nicht zum ersten und ich glaube auch nicht zum zweiten, sondern zum dritten Mal da ist, nicht wahr? Nämlich mit Dr. Nicolas Dirks, der Philosoph ist. Hallo, Herr Dirks.
Ja, hallo, Herr Burak. Schön, dass ich wieder einmal bei Ihnen sein kann.
Ja, das finde ich auch. Herr Dirks, was hat denn KI mit Ethik überhaupt zu tun?
Nun, KI ist ja ein wichtiges Werkzeug menschlicher Kooperation. Und wo Menschen miteinander kooperieren, kommt es darauf an, dass es gerecht und fair zugeht. Natürlich mit Wettbewerb auch, aber irgendwie nach Spielregeln, so dass es am Ende allen gut geht. Und genau das, damit beschäftigt sich die Ethik.
Können Sie so ein paar Bereiche nennen, wo KI und Ethik zusammenkommen?
Ja, zum Beispiel das Stichwort Transparenz, von dem man ja sehr viel hört. Das kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Beim Thema KI geht es darum, dass immer dort, wo Menschen betroffen sind von einem Algorithmus, also nicht Schrauben, die irgendwo aussortiert werden auf einer Produktionsstraße, sondern eben Menschen in bestimmten Bereichen, kann ja zum Beispiel auch was Sensibles sein, wie Finanzwesen oder Gesundheitswesen, wo Menschen betroffen sind und Entscheidungen sie betreffen, da haben sie nach unserem gesellschaftlichen Verständnis ja auch ein Anrecht darauf, Begründungen zu bekommen, warum das so in Ordnung ist.
Und Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Gesundheitsbereich. Was wir dort finden, ist ja, dass immer mehr KI eingesetzt wird, wen wundert's, und dass KI zum Beispiel sich anschaut, ist dieses Röntgenbild, dieses CT, ist es okay oder gibt es da ein Problem? Das ist ja so eine typische Aufgabe, die KI heute schon erledigt. Würden Sie dort erwarten, dass dem Patienten auch gesagt wird, dass das eine KI anschaut und nach welchen Kriterien, oder was würden Sie dort an Transparenz erwarten?
In dem Fall würde ich sagen, dass der Patient grundsätzlich wohl schon ein Recht darauf hat, dass es um Bilderkennung seiner Bilder geht. In den meisten Fällen würde ich das hier eigentlich relativ unproblematisch finden, denn heute sind diese Systeme der Bilderkennung im medizinischen Bereich, zum Beispiel jetzt bei der Krebsdiagnose oder so, ja schon sehr gut fortgeschritten. Erkennen das mit besserer Fehler.
Wir wollten sagen, mit besserem Auge, ne?
Ja, also mit besserer Fehlerrate als Menschen. Und trotzdem braucht es am Ende Menschen, die da drauf gucken, also den Arzt, den Radiologen und den behandelnden Arzt, die sich das angucken. Denn es könnte ja auch sein, der Algorithmus macht doch immer noch Fehler und hat es nicht erkannt und hat gesagt, nö, das war alles in Ordnung. Und dann, wenn das ein Fehler war, dann hätte der Patient im Nachhinein ja schon auch ein Recht darauf zu erfahren, warum der Arzt sich dagegen entschieden hat. Und dann müsste der Arzt schon sagen, ja gut, ich habe einfach der KI vertraut und habe nicht nochmal drauf geguckt, zum Beispiel. Ne? Dann wäre es vielleicht schon eher problematisch. Ne? Aber denken Sie an andere Anwendungen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Kreditvergabe. Ne? Also da ist es ja wesentlich komplexer als jetzt nur eine Bilderkennung, sondern da kommen ja sehr viele verschiedene Faktoren hinein, weil es ja um eine Prognose häufig auch menschlichen Verhaltens geht. Also zum Beispiel die Einschätzung, ob jemand willens und fähig ist, den Kredit, den er beantragt hat, dann auch den Vertragsbedingungen gemäß zurückzuzahlen. Wenn da jetzt zum Beispiel der Algorithmus bestimmte Entscheidungen treffen würde, die gar nichts mit der individuellen Person zu tun haben und deren bisherigen Verhalten und so, sondern eine Vorhersage macht aufgrund, sagen wir mal, der Geschlechtszugehörigkeit oder der Postleitzahl oder so, das würden wir als eigentlich nicht in Ordnung sehen. Und die Folgen, wenn eine Person eben da plötzlich kreditunwürdig ist, können ja im Leben doch schon auch erhebliche Einschränkungen und Benachteiligungen gegenüber anderen bedeuten. Und da.
Das war ja, glaube ich, auch bei der Schufa lange ein Thema, wie geht man dort mit Transparenz um? Und ich glaube, das hat sich mittlerweile erledigt, aber selbst wenn man dort mal seinen Score, so nennen die das ja dann, einfach nur wissen wollte, dann hat das ja schon dazu geführt, dass man irgendwie eine Abwertung bekommen hat. Lange her, aber selbst das waren ja Kriterien.
Ja. Oder nehmen Sie zum Beispiel ein Recruiting-System. Ja, Sie suchen, sind ein Unternehmen und suchen neue Mitarbeitende. Und jetzt nehmen Sie, mal naiv gesprochen, einfach die bisherigen Mitarbeitenden, die Sie hatten. Und jetzt labeln Sie die als war gut, war mittel, war schlecht. Ja, weil Sie suchen natürlich gute Mitarbeitende und füttern die KI damit. Und bitte, KI, jetzt suche mir gute Mitarbeitende raus. Und dann tut die das. Aber wenn Sie zum Beispiel einfach aus bisheriger Einstellungspraxis, historischen Gründen, wie auch immer, da zum Beispiel ganz wenig Frauen haben und ganz viele Männer, dann sind die natürlich bei den guten Mitarbeitenden total unterrepräsentiert. Mhm. Einfach aus den damaligen Gründen. Die KI denkt aber, ja gut, Frauen sind wohl nicht so gute Mitarbeitende und sucht dann eben eher Männer. Das wäre natürlich ungerecht. Also auf solche Dinge, Verzerrungen, Bias und so weiter, muss man schon drauf schauen. Und das haben eigentlich Menschen, die heute diese Systeme einsetzen, zum Beispiel im Recruiting, haben das in der Regel auch vor Augen. Und klar, der berühmte inzwischen EU-AI-Act regelt ja diese Dinge auch.
Wo ich bei meiner Vorbereitung nochmal drauf gekommen bin, war ein Thema, was mit Marketing nichts zu tun hat, aber KI und Einsatz militärischer Mittel wurde das dort genannt. Also bei einem Arzt kann man auch sagen, okay, da sind irgendwie nur Einzelne betroffen, aber wenn ich jetzt mal Militär und Krieg und mir sowas anschaue und wie dort KI eingesetzt wird, da ist es ja nochmal deutlich mächtiger. Wie sehen Sie dort den ethischen Aspekt? Das ist ja bei Krieg, wie wir gerade sehen, ganz besonders schwierig.
Das ist richtig. Der Krieg ist aber kein ethisch freier Raum. Also irgendwie alles ist erlaubt. Das ist nicht so, wie wir von der Genfer Konvention wissen. Es hat in der Vergangenheit ja auch Fälle gegeben, wie zum Beispiel den Einsatz von Giftgas, wo sich die Weltgemeinschaft, die Staatengemeinschaft darauf geeinigt hat, dass das einfach nicht geht. Und wenn es doch passiert, dass das wirklich als ein Kriegsverbrechen gilt, was nicht toleriert wird. So, und jetzt müssen wir natürlich beim Einsatz von KI, also Cyber, aber auch dann physisch Drohnen und Drohnenabwehr und so weiter, müssen wir schauen, wo ist das mit den Regeln eines Krieges vereinbar, der doch bestimmte ethische Grenzen zieht.
Mhm.
Also beispielsweise, ich weiß nicht, ob Sie diesen Kurzfilm kennen, der von dem KI-Forscher Russell Stewart mitentwickelt wurde, der sogenannte Slaughterbots. Heißt der Film, wo es also um die Vision gibt, dass es also Schwärme von gesichtserkennenden Mini-Drohnen mit Sprengladung, die aber ausreichen, um eben einen menschlichen Schädel
zu
halten. Und die kommen dann in so Schwärmen, kommen sie dann angeflogen und werden dann auch eingesetzt, zum Beispiel von feindlichen Regimen oder Terrororganisationen, um gezielt an Universitäten Menschen, die also aus ihrer Sicht also schädliches Gedankengut haben, dann also anzugreifen. Es ist wirklich ein Horrorszenario. Insofern, ja, da müssen wir mit rechnen, dass irgendwann dieser Punkt kommen wird, an dem wir einfach sagen, nee, also auch Krieg nicht mit allen Mitteln, darauf haben wir uns ja schon mal geeinigt und das gilt eben auch dann für den Einsatz von KI.
Beim Thema Ethik haben Sie eben schon Bereiche genannt wie Transparenz, wie Fairness, wie Nichtdiskriminierung. Gibt es noch weitere, die Ihnen einfallen?
Naja, also klar, das Grundsätzliche ist natürlich erstmal, was wir alle kennen, Datenschutz, Datensicherheit und so weiter. Also was auch immer Sie da verwenden, muss damit natürlich übereinstimmen. Dann gibt es das Thema, so sagen wir mal, der Autonomie, der menschlichen Autonomie, ne? Also irgendwie müssen Sie ja trotzdem noch in der Lage sein, wenn Sie KI verwenden, irgendwie die Kontrolle zu behalten, was ja ein wichtiger Bestandteil menschlicher Freiheit ist. Und das müssen Sie in irgendeiner Weise eben einfangen können. Ne? Das hat jetzt nicht nur mit so dieser Vision zu tun, dass vielleicht im Kriegsfall oder für militärische Zwecke entwickelte KI sich jetzt irgendwie plötzlich eigene Ziele setzt und dann auf die Menschheit losgeht, so nach dem Modell von HAL in 2001 Odyssee im Weltraum, sondern das sind ja auch ganz konkrete Dinge, wenn sie zum Beispiel, wie es momentan ja gerade auch aktuell sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, digitale Assistenten zum Beispiel einsetzen, dass sie natürlich schon sich im Klaren darüber sein müssen, dass sie über ihre wichtigen Geschäftsprozesse natürlich die Kontrolle behalten müssen und am Ende immer noch eine Form Human Oversight ist manchmal der Ausdruck dafür oder Human in the Loop, dass in irgendeiner Form menschliche Urteilsfähigkeit am Ende dann doch noch stehen muss, denn letztlich sind nicht die Maschinen, sondern immer die Menschen, die sie entwickeln und einsetzen, verantwortlich für das, was passiert.
Aber wenn ich einen Assistenten in Zukunft bitten werde, mir eine Reise nach London, New York oder Paris oder was immer zu buchen, gebe ein bestimmtes Budget vor, einen bestimmten Zeitrahmen, dann wird es doch in Zukunft so sein, dass es da auch zu Abschlüssen kommt, die Maschinen sozusagen miteinander tätigen. Nach dem, was Sie eben gesagt haben, müssen Menschen immer dann auch irgendwie noch ein Veto einlegen können.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also, es mag sein, dass in bestimmten Bereichen dann die Erfahrung zeigt, dass solange es nicht sensibel ist, alles glatt läuft. Ja, also das vermag ich nicht vorherzusehen. Aber grundsätzlich, wenn Menschen beteiligt sind und betroffen sind, dann kann ja auch immer etwas schiefgehen. Und dann geht es nicht nur um die Faszination der technischen Machbarkeit, sondern es geht ja auch immer um die Frage, wie wir unsere Wertvorstellungen und unsere Vereinbarungen des fairen, guten Umgangs miteinander in diesen technologischen Bereich integrieren. Wenn also zum Beispiel in dem Fall, den Sie genannt haben, ne, Wohnungsabsprachen und so weiter, da fällt jetzt die KI auf irgendeinen Betrug rein, zum Beispiel. Ne? Und dann wird, Sie haben ja dann in so einem Buchungsfall Ihre Kreditkartendaten dann freigegeben, dass Ihr digitaler Assistent die dann dort eingeben darf und so weiter. Und die werden in irgendeiner, das ist so eine Art, sagen wir mal, Phishing-Geschichte gewesen. Das wird ja vielleicht auch kommen, also digitale Betrügeragenten. Und dann passiert irgendwas. Und dann ist die Frage, ja, was nun? Kann man dann sagen, ja, das waren ja nur digitale Agenten? Nein, es ist ja etwas passiert. Und dann würden Sie sagen, da hat doch der Gesetzgeber zum Beispiel irgendwie dann die Pflicht, solche Betrügereien irgendwie unmöglich zu machen, zu verbieten, zu sanktionieren, zu verfolgen und so weiter, damit Sie davor geschützt sind.
Wie ist denn das beim Thema Transparenz über Daten und dergleichen? Das ist ja nach wie vor auch ein rechtliches Thema, auf welche Daten die unterschiedlichen KIs zurückgreifen, wie sie gefüttert werden. Aber dort habe ich doch keinerlei Transparenz, wie die KI zu Ergebnissen kommt. Wenn ich
Das.
mal an so, wenn ich mal an konkrete Dinge wie ChatGPT oder sowas denke.
Das ist richtig. Das ist auch nach wie vor, würde ich sagen, ein nicht gelöstes Problem. Ich würde unterscheiden zwischen Transparenz und Erklärbarkeit oder Nachvollziehbarkeit. Transparenz jetzt eher so in dem Fall, dass Sie kommunizieren zum Beispiel als Unternehmen, dass sie, wie sie zu bestimmten Entscheidungen jetzt gekommen sind und zum Beispiel, dass es sich um eine KI handelt. Ja, das würde man sagen, ist für den wichtig, dass das für den Nutzer, zum Beispiel in der Kundenkommunikation oder so, transparent ist. Er weiß, okay, das ist gerade eine KI, mit der ich jetzt hier chatte oder so oder mit der ich interagiere.
Das ist zwingend notwendig für Sie im Rahmen von Transparenz. Dass eine KI sich sozusagen auch als solche committed und outet.
Das, glaube ich, ist erstmal notwendig, ja. Gerade wenn wir jetzt an die Zeiten von jetzt Videocontent und so weiter denken, ganz wahnsinnig viele Dinge, die mit KI erstellt werden. Ich glaube, dass wir da momentan, wer weiß, wie das in Zukunft ist, aber ich glaube, momentan würde es uns gesellschaftlich für unsere Orientierung erstmal gut tun.
Naja, ich denke auch an Systeme im Bereich Sprache, die sich mit Ihnen unterhalten, weil Sie im Rahmen einer Hotline-Anfrage eine Frage gerne beantwortet hätten oder noch dramatischer, Sie werden von einer KI angerufen und würden es gerne wissen. Und können dann immer noch reagieren, ob sie mit einer KI sprechen wollen oder nicht.
Ja, also da finde ich die momentan eine gute Lösung, dass einem gesagt wird, das ist eine KI und die kann einem gerne bestimmte Fragen beantworten. Und auf Anfrage oder wenn die KI entscheidet, dass sie nicht gut weiterhelfen kann, wird man noch zu einem Menschen durchgestellt. Das finde ich sehr wichtig, denn ich würde sagen, das hat auch etwas mit Vertrauenswürdigkeit zu tun, wie man mit anderen Menschen umgeht. Ja, also wenn sozusagen eine KI so designt wird, dass ich das nicht verstehe, dass ich gerade gar nicht mit einem Menschen, sondern mit einer Maschine kommuniziere, finde ich das nicht sehr vertrauenswürdig. Und ja, Vertrauen, und das wissen Sie, Herr Burak, natürlich auch, was das Thema Neugeschäft und solche Dinge angeht. Vertrauen ist da eine unglaublich wichtige Währung. Und deswegen müssen digitale Agenten, KIs und so weiter so designt werden, dass sie dieses Vertrauen stärken und nicht untergraben.
Das war fast schon ein schöner Schlusssatz. Aber ich habe noch eine Frage, nämlich die, wenn wirklich eine KI anruft bei einem Unternehmen und würde gerne dort was verkaufen oder ein Gespräch anbahnen oder was auch immer. In so einer Situation würden Sie erwarten, dass die KI sich als solche committet und sagt, pass mal auf, bevor wir anfangen, hier spricht kein Mensch, sondern eine Maschine. Oder irgendwie so.
Ja, ich müsste tatsächlich dann den einzelnen Fall mal irgendwie hören oder erleben, denn momentan kann ich mir kaum vorstellen, dass ein vielbeschäftigter Entscheider, der sowieso den ganzen Tag seine Zeit verteidigen muss gegenüber Ansprüchen von unterschiedlichster Seite, jetzt besonders begeistert ist, wenn er noch nicht mal von einer Person, die sich die Zeit nimmt, sondern von einer KI angerufen wird, um dann irgendwie vollgetextet zu werden und irgendwelche Antworten geben soll, die dann mehr oder weniger gut erkannt werden. Also das kann ich mir momentan noch nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist. Machbar mag es sein, aber da geht es mir vielleicht so ein bisschen ähnlich wie die automatisierten Pitches, die man auf LinkedIn über Privatnachricht bekommt. Ich halte das für machbar und irgendwie schlau, aber nicht für besonders sinnvoll.
Lieber Herr Dr. Dirks, vielen Dank für das schöne Schlusswort. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.